Wir sind im Jakobusbrief ja immer noch am Anfang, aber das ist auch typisch für den Jakobus, dass er gleich am Anfang die ganz wichtigen Dinge bringt. Und das Nächste, was jetzt kommt, das ist hinter dem Manuskript der Teil 3 und 4. Und ich lese uns jetzt ab Vers 5 von Kapitel 1. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist wieder typisch für Jakobus, er erklärt es nicht. Er sagt ganz klar, wenn du bittest, und hier geht es um letztendlich Bitte, im Glauben, und zwar um Weisheit, er sagt aber ganz klar, wenn du bittest und zweifelst, kriegst du nichts. Er erklärt es nicht. Und ich denke, es ist ein ganz zentraler und ein ganz wichtiger Punkt, und zwar, es gibt eben, was hier jetzt der Vorspann ist von unserer Betrachtung, es gibt Situationen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich sage es mal so, wir sind in einer gefallenen Welt. Wir sind Menschen mit einer begrenzten Weisheit. Auch der Wiedergeborene ist jetzt nicht plötzlich ein vollkommenes sagen wir, Genie im Durchblick. Und ich habe im Berufsleben Dinge erlebt, die waren so verrückt. Wenn ich ihre Situation Ja gesagt habe, dann habe ich mich versündigt. Habe ich Nein gesagt, habe ich mich auch versündigt. Habe ich gar nichts gesagt, überhaupt nicht reagiert, habe ich mir auch versündigt. Ja, was willst du jetzt tun? Sollen wir jesuitisch werden, indem man sagt, mit einer kleinen Sünde die größere verhindern? Ist für einen Gläubigen nicht akzeptabel. Also ist für mich ganz wichtig geworden, auch dieser Vers, der hier geschrieben steht, wo Jakobus ganz einfach sagt, wenn dir Weisheit mangelt, bitte. Ich habe dann festgestellt, wenn ich zum Herr Jesus kam und bat, dass er mir die Weisheit gibt, die Situation zu bereinigen oder die Situation richtig durchzuführen, richtig zu reagieren, dann kam es. Aber es kommt halt der entscheidende Punkt, den hier jetzt der Jakobus anführt, und er macht es wieder in seinem Telegrammstil. Wiederum, Hintergrund, du Wiedergeborener, wenn du was willst, auch Weisheit, dann musst du im Glauben bitten. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, es gibt im Leben der Gläubigen eine geistliche Ebene und eine seelische Ebene, wo man als Wiedergeborener, der nicht in Sünde lebt, der mit Gott in Ordnung ist, wo man einfach zu einer gewissen Routine übergeht. Ich sage es mal so, wo man schematisch betet, wo man auch sogar vielleicht in einer niederen Form glaubt, dass der Herr die Gebete erhört, aber man glaubt nicht so, wie es die Bibel meint. Es ist Routine, man betet halt fast, ich sage es mal so, gewohnheitsmäßig, oh Herr, du weißt die Situation, hilf mir. Und Jakobus sagt, nein, wenn du wirklich im Glauben bittest, und damit erklärt dir der Jakobus das nicht, weil er erklärt dir nichts, sondern er sagt, so, du musst so im Glauben beten, wie es Gott eigentlich will, das meint er, und dann wirst du erhört. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Haben wir uns nicht schon daran gewöhnt, dass Gott, auch wenn wir beten, oft unsere Gebete gar nicht erhört, dass das der Normalzustand ist? Aber genau gegen das wendet sich der Jakobus. Er sagt, wenn du im Glaube bittest, wirst du empfangen. Zum Beispiel Weisheit, ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt halt die entscheidende Frage, wie kann das gehen? Ist das Perfektionismus oder was ist das? In 2. Korinther 4, Vers 13 sagt uns der Paulus, der ja alles erklärt, im Gegensatz zu Jakobus, sagt er uns, wir haben den Geist des Glaubens. Das heißt, bei der Wiedergeburt passiert etwas Ungeheures. Das ist uns oft nicht bewusst. Bei der Wiedergeburt bekomme ich den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 9 und 10 sagt, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Also wirklich wiedergeboren, ein Gläubiger hat den Heiligen Geist. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sagt die Bibel, ist der Geist der Sohnschaft. Aber er ist nicht nur der Geist der Sohnschaft, sondern die Bibel sagt auch hier, er ist der Geist des Glaubens. Wir wissen natürlich von Paulus wieder, Jakobus hätte uns das gar nicht mitgeteilt, wir wissen von Paulus, dass in diesem Geist des Glaubens bereits unser Maß des Glaubens enthalten ist, unsere Stellung am Leib Jesu Christi, unsere persönliche Gnadengabe, unser Arbeitsgebiet, dass alle diese Dinge enthalten sind, die für uns wichtig sind, um Gott zu dienen. Und es ist hier einfach die Fähigkeit, alles, ich sage ausdrücklich, alles, was Gott uns an Aufforderungen gibt, zu glauben, mit diesem Geist des Glaubens wirklich auszulösen. Das heißt, wir können glauben, da gibt es keine Ausrede. Das Einzige, was hindern könnte, wäre Sünde. Aber sobald man im biblischen Glauben vorgeht, passiert's. Und das meint Jakobus. Das ist wieder typisch. Er sagt, wenn du im Glauben bittest, bekommst du es. Er sagt, aber du darfst eben nicht zweifeln. Hier jetzt ein Musterbeispiel der Weisheiten. Ich möchte nur das betonen. Ich werde, je älter ich gläubig bin, ich bin jetzt über 40 Jahre gläubig, aber ich sehe immer mehr, ich brauche dieses Gebet mehr denn je. Ich merke immer wieder, je älter ich werde und je mehr ich Erfahrung bekomme in geistlichen Dingen, dass es Dinge gibt, sowohl in der Beurteilung als auch im Zwischenmenschlichen, in der Gemeinde, überregional, egal wo ich hinkomme, auch im eigenen Dienst, wo ich letztendlich mit meiner menschlichen Weisheit nicht weiterkomme. Und dass ich auf den Herr Jesus angewiesen bin, dass er mir diese Weisheit gibt, dass ich ein Anführungszeichen, göttlicher Durchblick habe und die Situation mit göttlicher Weisheit regeln kann, und dann ist sie geregelt. Aber jetzt sagt halt Jakobus, wenn du nicht glaubst, dann geht's nicht. Und er sagt, der Todesstoß, der absolute Todesstoß für biblischen Glauben, auch den Glauben, den ich habe, in diesem Paket sind ja auch die Werke drin. Epheser 2, Vers 10 haben wir ja gesehen, da ist alles drin. Aber der Todesstoß für das, dass ich vor Gott etwas im Glauben nehmen kann und empfangen kann, sagt er ganz klar, der Todesstoß ist der Zweifel. Jetzt kann man sagen, ja, ich zweifle doch nicht. Zweifel ist etwas absolut Teuflisches. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Darf ich einmal ganz ehrlich sein? Zweifel ist eine der elendesten Beleidigungen Gottes, die es gibt. Man könnte sagen, Zweifel ist doch eine Schwäche. Nein, Zweifel ist eine Beleidigung Gottes, aus einem ganz einfachen Grund. Weil man sagt, wenn Gott etwas ganz klar schreibt in der Heiligen Schrift und uns das ganz klar sagt, weil man praktisch, wenn man zweifelt, davon ausgeht, ich sage es jetzt ausdrücklich, wo die Falle sitzt, dass es auch sein könnte, dass es nicht stimmt. Es könnte ja auch sein, dass es nicht funktioniert. Wisst ihr, das ist im Hinterkopf drin. Und wisst ihr, wer diese Gedanken installiert hat bei uns? Satan persönlich. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man in der heutigen Christenheit, die ja abgefallen ist auf allen Ebenen, wo man hinguckt, einfach wenn man diese Position einnimmt, dann gilt man als Spinner oder als Radikaler oder als Fundamentalist. Aber Entschuldigung, unsere Glaubensväter haben diese Positionen alle eingenommen. Glaubt ihr, dass ein Georg Müller sein Waisenhaus geschafft hätte, wenn er nicht diese Glaubensposition gehabt hätte? Glaubt ihr, dass ein Hudson Taylor, der ja ein ganz schwächliches, kleines Männchen war sogar rotblonde Haare hatte, was ja für China tödlich war, weil sie sagte, es ist ein roter Teufel, wenn so einer kam, dass dieser Mann in seinen 70 Jahren Dienst, die er tat, und es war ein bisschen weniger wie 70, aber in seinem ungeheuren Dienst, dass er ganz China für Christus gewonnen hätte, wenn er nicht im Glauben gehandelt hätte. Ich könnte euch hunderte von Beispielen nennen aus der Kirchengeschichte, wo unsere geistlichen Väter alle geglaubt haben. Und jetzt sagt der Jakobus, ist er im Telegrammstil, wenn du so vorgehst, dann wird Gott dir nicht nur Weisheit geben, sondern dann letztendlich Bist du auf der richtigen Schiene Gott gegenüber? Und er sagt ganz klar, der Todesstoß ist der Zweifel. Und der Zweifel heißt ja nicht, dass ich sage, es stimmt nicht. Sondern Zweifel sagt, es könnte ja auch sein, dass es nicht stimmt. Das ist der kleine Vorbehalt. Nur ein ganz kleiner Vorbehalt. Und das ist viel gefährlicher. Wisst ihr, wenn jemand sagt, es stimmt nicht, dann nehmen wir natürlich Haltung ein und sagen, nein, das Wort Gottes stimmt. Aber wisst ihr, dieser ganz, ganz heimliche Vorbehalt im Hinterkopf, den der Teufel installiert hat, ja, ich bete jetzt ja, aber vielleicht, wisst ihr, wo ich das merke bei mir? Wenn Gott von mir fordert, dass ich glaube und ich muss es öffentlich sagen, dann kommt in der Regel die Stimme. Wenn du das jetzt hier vorne sagst, dann bist du gebunden. Dann musst du es zwingend glauben und dann muss es funktionieren. Und da kommt bei mir die Angst des Versagens. Ha, vielleicht glaube ich nicht richtig. Vielleicht funktioniert es doch nicht. Das heißt, ich stelle die Aussage Gottes ohne Bösartigkeit einfach aus einer gewissen Angst in Frage. Und damit ist klar, laut Jakobusbrief empfange ich nichts. Wisst ihr, und das ist der Kampf. Und das ist das, was er meint. Er sagt es ja wieder in seiner unnachahmlichen Telegrammstilart, die man einfach sagt, du kriegst nichts. Also er sagt, glaube, wenn du zweifelst, kriegst du nichts aus. Also damit haben wir ein kleines Problem. Das möchten wir untersuchen, wie das biblisch läuft. Wisst ihr, wo der Zweifel herkommt? 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben. Der Teufel ist der Erfinder des Zweifels. Und der Sündenfall lief über Ebenen. Die erste Ebene war der Zweifel, indem man einfach sagt, hat es Gott wirklich so gemeint? Hat es Gott wirklich so gesagt? Wisst ihr, er sagt nicht einmal, Gott hat es nicht gesagt, sondern er sagt bloß, ja, meint ihr wirklich, dass Gott es so ernst meint? Ja, kann man so vorgehen? Ist das nicht extrem? Ist das nicht fanatisch? Kennt ihr die Stimmen? Die kommen auch aus den Reihen der Gläubigen. Und dann erst, als ganz klar gesagt wird, doch, Gott hat es so gemeint, dann lügt der Teufel direkt. Aber in der Regel ist der erste Angriff Satans immer der Zweifel. Sollte Gott gesagt haben. Und Jakobus sagt uns klipp und klar, wenn du diese Falle nicht erkennst und wenn du in diese Falle reingehst, dann kannst du fromm sein, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Du kriegst nichts. Du bekommst es nicht. Mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, gell? Und jetzt kommen wir zu einem Punkt. Ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen. Es geht bei dieser Frage des Zweifels eigentlich nur um eine einzige Tatsache. Um die Tatsache, ob ich Gott ernst nehme oder nicht. Wisst ihr, der Mensch ist ja so. Wenn er nicht glauben kann, oder nicht glauben will, oder im Zweifel Raum gegeben hat, und trotzdem fromm ist, dann sucht er einen frommen Ausweg. Zum Beispiel haben die frommen Wissenschaftler und auch die frommen Leute, weil sie das erste Blatt der Bibel nicht geglaubt haben, nämlich die Schöpfung, haben sie einfach die theistische Evolution erfunden. Da haben wir einfach gesagt, ja Gott, vielleicht hat das doch nicht so gemeint. Vielleicht hat er doch nicht gemeint, 6 Tage a 24 Stunden. Entschuldigung. Wenn ich so vorgehe mit dem ersten Blatt der Bibel und das schon in Frage stelle durch Zweifel, was willst du denn glauben? Ihr begreift, wenn ich schon eine einzige Aussage der Bibel, die Gott unzweideutig macht, und er sagt, Abend, morgen der erste Tag, Abend, morgen der zweite Tag, Entschuldigung, das ist ein Tag, wie wir ihn kennen. 24 Stunden. Und wenn wir das in Frage stellen, wo höre ich dann auf? Macht das Blut Jesu Christi mich dann wirklich rein von jeder Sünde? Wird mein Gewissen durch das Blut Jesu wirklich entlastet? Komme ich wirklich in den Himmel, wenn ich den Herr Jesus annehme? Oder wenn ich auf dem Totenbett liege, kommt dann der Zweifel wieder? Wirst du wirklich dort bei ihm aufwachen? Versteht ihr, das ist eines der dreckigsten und teuflischen ich sag's mal, Szenarien, die der Teufel um uns aufbaut. Weil es ist etwas, das uns im Zweifelsfall, ich sag ausdrücklich im Zweifelsfall, der Boden unter den Füßen wegreißt, und zwar immer erst, wenn es gilt, vorher nicht. Und ich glaube, dass das eine der schrecklichsten Anfechtungen und der schrecklichsten Angriffe ist, die es gibt im Reich Gottes, und dass der Teufel uns hier versucht, mit allen Mitteln zu Fall zu bringen. Und ich sag's mal so, es sieht doch harmlos aus. Darf ich mal eine Gewissensfrage stellen? Wie oft habt ihr in eurem geistlichen Leben, egal wie lang das war, wie oft habt ihr Menschen predigen hören über den Zweifel? Da predigen wir doch nicht drüber. Das ist doch so Peinlichkeit. Das ist doch nichts Schlimmes, euer Zweifel. Wer hat schon diesen Glauben? Entschuldigung, Paulus ist da ganz eindeutig. Er sagt, du hast den Geist des Glaubens. Du kannst glauben, wie Jakobus will. Also Paulus erklärt, warum ich das kann, und Jakobus sagt, du musst es einfach tun. Und dann sagt die Bibel klipp und klar, wenn das nicht passiert, dann war es dein Zweifel. Jetzt kommen wir natürlich zum gewichtigen Punkt. Die Bibel meint hier diese Stelle, wo Gott eine ganz klare Verheißung gibt. Das heißt, wenn Gott eine ganz klare Verheißung gibt und sagt, jetzt glaube diese Verheißung und ich glaube sie wirklich, ohne Zweifel, dann passiert es. Wenn Gott keine Verheißung gibt und ich glaube und bitte Gott, dann steht es im Ermessen Gottes. Dann ist auch möglich, dass er Nein sagt. Aber es ist nicht möglich, dass Gott Nein sagt. Wenn er eine Verheißung gibt und ich im Glauben wirklich komme, dann wird es 100% passieren. Das heißt, es ist ausgeschlossen, wenn ich in einer Falle bin und Weisheit brauche, wenn ich im biblischen Glauben komme, dass Gott mir nicht die Weisheit gibt. Das ist ausgeschlossen. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wer geht dann hin mit einem radikalen, ich sage ausdrücklich radikaler, unverbrüchlicher Glaube und sagt, Herr, ich erwarte jetzt unzweifelhaft, dass deine Weisheit mir das Problem löst? Wer geht so vor? Man hat uns das abgewöhnt, so vorzugehen. Und wisst ihr, wer es uns abgewöhnt hat? Der Teufel. Und der Teufel hat genügend Anhänger gefunden in den Reihen der Gläubigen, die diese Schiene fahren. Und das ist das große Elend. Und wisst ihr, warum unsere Väter das viel besser konnten wie wir? Weil es noch viel dreckiger ging und viel schlechter. Die mussten teilweise um das tägliche Brot kämpfen, beten und um geistliche Dinge beten. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, bei uns läuft alles automatisch. Und jetzt sehen wir die Strategie. Was muss ich tun, dass der Zweifel nicht kommt? Das sagt unser Jakobus nicht. Er sagt los, klipp und klar, wenn du hier hingehst und zweifelst, kriegst du nichts. Und dann erklärt er, wo die Falle sitzt. Er sagt, es ist dein geteiltes Herz. Und wisst ihr, was da steht im Urtext? Deine zwei Seelen. Ich sage es in meinen Worten. Da steht Psyche, da steht Seele. Das heißt, damit zeigt die Bibel an, dass der Teil des Herzens, und zwar der seelische Teil, gemeint ist. Das heißt, es läuft über seelische Funktionen. Und die seelische Funktion ist in der Regel bei Menschen das, was man auch fühlt, was man empfindet, was Angst auslöst. Das heißt, da ist das Herz und die Seele nicht ungeteilt auf Gott gerichtet und auf das Opfer Jesu, auf sein Verdienst, auf das Blut, das ja garantiert, dass meine Gebete erhört werden, sondern der seelische Bereich teilt sich und sagt, ja, ich glaube, aber. Das ist es. Das Aber ist das Teuflische. Ich glaube von ganzem Herzen, aber ob es bei mir wohl funktioniert. Ja, weißt du, ich bin kein so starker Gläubiger wie der Georg Müller. Ausrede. Die Bibel sagt, du hast den Geist des Glaubens, du kannst ganz genau, wie jeder andere Gläubige der Kirchengeschichte, jede Verheißung, wenn du im Glauben dich draufstellst und mit Gott in Ordnung bist und keine bewusste Sünde hast, kannst du die Verheißung erleben. Ich wiederhole mich jetzt nicht, sondern ich revidiere mich. Du kannst es nicht erleben, sondern du musst es erleben. Weil es absolut sicher ist, wenn du in biblischem Glaube kommst und du hast eine Verheißung, dann passiert es. Wisst ihr, man hat uns das abgewöhnt, geistlich so vorwärts zu gehen. Matthäus 4, da erklärt die Bibel etwas mit diesen zwei Seelen in der Brust. Das ist die Versuchung Jesu. Ist euch das je aufgefallen? Ich habe mir das dick markiert, wie der Teufel den Herrn Jesus angreift. Es ist eigentlich mehr als gemein. In Matthäus 4, das Thema für heute Morgen, der Heilige Geist führt den Herrn Jesus in die Wüste, dass er versucht wird. Und dann sagt der Teufel in Kapitel 4, Vers 3, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er sagt nicht, du bist nicht Gottes Sohn. Der Teufel arbeitet immer mit dem Zweifel. Er sagt, wenn du es bist. Das ist doch nur ein Vorbehalt. Wenn du es bist. Vers 6. Und er spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Ist euch aufgefallen, was hier für eine Falle ist? Er sagt, wenn das so ist und zitiert die Bibelstelle und er lässt ganz einfach einen ganz kleinen Teil weg. Das ist typisch Teufel. Er lässt einen Teil des Bibeltextes weg, weil im Psalm, der hier zitiert wird, 91,11 steht, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das heißt, er behütet mich auf meinen Wegen. Wenn ich auf dem Weg der Nachfolge gehe, wenn ich auf dem Weg dem Lamme nachgehe, dann behütet er mich. Aber nicht, wenn ich auf der Zinne eines Tempels stehe und mich herunterstürzen will. Das ist eine ganz raffinierte Falle. Da wird der Bibeltext zitiert und ein kleiner Teil weggelassen. Und passt auf, wenn ihr mit Leuten diskutiert oder wenn ihr selber vor Gott etwas klären wollt, passt auf, dass ihr alles lest. Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und es wird euch alles hinzugefügt werden. Genau, da fällt und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, die Bedingung ist, dass ich mit Gott in Ordnung bin. Ich muss in Ordnung sein, gewaschen in Jesu Blut. Dann zieht die Verheißung. Im Lukas ist sie anders zitiert, aber ich meine jetzt Matthäus. Das heißt, der Teufel arbeitet hier wirklich mit dem Zweifel. Und ich sage es jetzt einmal, leider so, wie ich selber empfinde, unsere Seele ist für den Zweifel höchst empfänglich. Sie ist mehr als empfänglich, sie reagiert da letztendlich drauf und ja, wie soll ich es nennen? Es ist etwas, das ekelhaft ist, richtig ekelhaft. Es ist so, dass ich einfach... Wie soll ich sagen? Empfänglich bin für das, für den Zweifel. Wissen, da müssen wir uns in die Zucht nehmen. Der Herr Jesus rügt ja der Kleinglaube, er rügt der Unglaube. Und das hat alles mit dem Zweifel zu tun. Und die Jünger vor Pfingsten, da müssen wir uns natürlich jetzt nicht Ausrede suchen. Die Jünger vor Pfingsten hatten den Heiligen Geist nicht. Die konnten nicht so reagieren wie wir. Wir können besser reagieren wie alle Jünger vor Pfingsten, weil wir den Heiligen Geist haben, der Geist der Sohnschaft und der Geist des Glaubens. Das heißt, es gibt hier keine Ausrede. Aber wenn man sagt, ja, der Petrus hat auch versagt, sage ich, Entschuldigung, da hat er den Heiligen Geist nicht gehabt. Das ist ein riesiger Unterschied. Und jetzt kommen wir zu etwas, meine lieben Männer in unserer Mitte, wir haben ein Problem. Wir Männer haben ein Problem, das die Frauen nicht haben. Und zwar in 1. Timotheus 2, Vers 8 sagt die Bibel, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Die zwei Schwachstellen des Mannes bezüglich Gebet, bezüglich letztendlich auch der geistlichen Haltung, sind in der Regel Zorn. Der Mann neigt eher zum Zorn und Zweifel. Das heißt, der Mann ist viel anfälliger gegen Zweifel als eine Frau. Das heißt, wir müssen uns mehr hier geistlich, Anführungszeichen, zusammenreißen. Wir müssen hier mehr geistlich vorgehen wie die Frauen. Aber ihr Schwestern seid genauso gefordert, weil der Teufel greift euch auch mit Zweifel. Aber die Männer sind noch mehr gefordert, gell? Und man muss das einfach ganz nüchtern sachlich feststellen. Es ist ein Thema, das der Teufel verdeckt hat. Das heißt, der Teufel geht hin und vernebelt es. Wenn ich jetzt mit Gläubigen rede und sage, wo hast du Probleme? Keiner sagt mir, ich habe Zweifel. Es sind ganz wenige, die einmal sagen, ja, ich habe mit dem Zweifel zu kämpfen. Ganz wenige. Aber in Wirklichkeit ist der Zweifel mit das größte Problem eines gläubigen Lebens. Und zwar nicht im Bewusstsein. Es ist uns ja nicht bewusst, sondern der Teufel macht das hinterrum. Hintenrum, also gemein. Römer 14, Vers 23. Ich lese 22 wegen Verständnis. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt. Und dann erklärt er, da geht es um Speisevorschriften, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und damit sagt er klipp und klar, wer zweifelt und dann in seinem Zweifel handelt, begeht in der Regel sogar eine Sünde. Das heißt, der Zweifel ist die Wurzel für viele, viele Sünden, die wir begehen. Und er sagt, es muss im Glaube sein, sonst ist es vor Gott nicht in Ordnung. Wieso? Jetzt kommt mal ein gewisser Druck. Aber ich sage es jetzt mal ungeschützt. Das ist ja am Jakobus sein Ziel. Er will uns unter Druck setzen. Er will ja, dass wir letztendlich einfach seine einfachen Vorschriften nehmen und die letztendlich akzeptieren. Und jetzt kommt halt eben das Matthäus 15, Vers 19, da sagt er wieder, wo ist die Wurzel alles dessen, was in unserem Herzen ein gewisses Problem erzeugt. Und er sagt hier, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Das ist uns ja klar, das ist Sünde. Aber jetzt gibt es etwas, das an und für sich noch keine direkte Sünde ist, das aber Sünde auslöst und das genauso in unserem Herzen drin ist, das ist der Zweifel. Wieso soll der Zweifel nicht in Aktion tritt, ist es keine Sünde. Das ist ja das Teuflische. Es wird erst zur Sünde, sobald es zur Aktion kommt. Römer 14. Sobald aufgrund von dem Zweifel etwas getan wird. Und wenn man das jetzt sieht, Jakobus 1 sagt uns ja ganz klar, es sind die zwei Seelen, die du in der Brust hast, sobald deine Seele sich teilt. Sobald du erlaubst, dass der Gedanke überhaupt in deiner Seele aufsteigt. Dass es möglich ist, dass das, was Gott schreibt, nicht sein könnte. Also nur der Gedanke. Ist der Zweifel schon da? Ich habe heute Morgen das Beispiel von der Dorothea Trudel beschrieben, wie sie gesagt hat, sie kann nicht beten, für dass hier sie versorgt wird, weil sie zuerst nach dem Reich Gottes trachtet. Und vom Glaubensstandpunkt her, wenn sie wirklich glaubt, muss es geschehen, zwingend. Ich habe lange Zeit gedacht, was für eine wunderbare Glaubenshaltung. Und wisst ihr, was mir oft passiert ist, dass ich dann sagte, die habe ich nicht. Und wisst ihr, was ich damit zugegeben habe? Dass ich Zweifel habe. Dass ich Zweifel habe, Matthäus 6, Vers 33. Wenn ich keinen Zweifel habe, muss ich sagen, ja, die hat recht, die Frau. Und wenn ich wirklich ein Nachfolger Jesu bin und das tun will, was ein Jakobus fordert, und das fordert er ja von uns mit seiner Telegrammstilart, dann muss ich letztendlich hier gleich reagieren. Entschuldigung, die Alten haben, als ich zum Glauben kam, ich bin ein Kind der Erweckung, ich bin in der Erweckung zum Glauben gekommen. In der Zeit haben die Altvorderen, unsere Glaubensväter, ganz oft etwas gebetet, das heute kein Mensch mehr betet. Ich habe das oft schon vermisst in die Gebetsgemeinschaft, dass sie haben gebetet, Herr Jesus, vergib mir mein zu kurz kommen. Vergib mir, dass ich zu kurz komme. Wisst ihr, das ist das Problem. Vielleicht ist wichtig, dass wir wieder ein Bewusstsein aufbauen, dass es einfach ein zu kurz kommen ist, eine Verunehrung Jesu und damit auch seines Vaters, wenn wir nicht alles, was die Bibel sagt, ohne jeden Vorbehalt glaubensmäßig annehmen und tun. Sobald wir hier nur einen Millimeter dem Zweifel Luft lassen, begeben wir uns auf eine schiefe Ebene und wir rutschen immer weiter ab und man gewöhnt sich dran, dass Gott die Gebete nicht erhört. Ich habe mal einen bestimmten Punkt in meinem Leben begonnen zu beten. Und zwar, ich habe angefangen zu beten, dass ich sagte, wenn eine Gebetserhörung nicht eingetreten ist, dass ich sagte, Herr Jesus, vergib mir, dass ich hier wohl eine Haltung einnehme, sprich Zweifel, dass du mein Gebet nicht erhören konntest. Versteht ihr? Das ist eine Frage der Ehrlichkeit. Jakobus 4 geht ganz massiv auf das Herz ein, das zwei Teile hat. Und er nennt dann die Gläubigen Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Und sagt, die Welt ist dir lieber wie Gott. Und dann sagt er etwas Ungeheures in Vers 5. Er sagt, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Und dann sagt er, so, jetzt musst du etwas tun. Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Und hier steht der gleiche Ausdruck wie in unserem Text im Jakobus, die ihr zwei Seelen habt. Hier steht genau das Gleiche. Und da geht sogar so weit, dass er sagt, fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wisst ihr, damit sagt die Bibel, wenn du zweifelst, bist du dem lebendigen Gott untreu. Die Bibel sagt, du bist ein geistlicher Ehebrecher. Ist euch klar, was das heißt? Ist ja brutal, oder? Ist ja brutal. Wisst ihr, jetzt kommt das Teuflische, dass der Teufel uns die Erkenntnis und das Gefühl, diese Dinge zu erkennen und zu verstehen, geraubt hat. Und dem Teufel widerstehe, heißt, dass ich wieder beginne, so zu denken, wie Gott denkt. Und der Bibeltext nehme ich wirklich absolut ernst nehme und sage, es muss so sein, wie du sagst. Es ist halt so, ich sage es mal ungeschützt, man muss den Mut haben, sich Gott so auszuliefern und so zu beten und auch öffentlich so zu handeln, das auch notfalls öffentlich zu sagen. Und dann muss man den Mut haben, dass wenn irgendetwas schief geht, dass man sich blamiert. Man muss den Mut haben, sich zu blamieren und dann auch ehrlich genug zu sein, zuzugeben, wenn's schief geht, bin ich selber schuld gewesen. Und vor dieser Blamage haben ganz viele Gläubige Angst und darum tun sie es nicht. Ich bin aber ganz ehrlich, mir geht es auch so. Wisst ihr, ich halte nichts davon, um der geistliche Brei herumzureden. Das bringt uns alle nichts. Wir müssen ehrlich sein. Wisst ihr, wenn ich heute mit den Leuten rede, Gebetserhörung ist gar kein Thema, weil du brauchst ja Großteil gar keine mehr, weil ja alles läuft. Du brauchst ja meistens nicht ums tägliche Brot beten, weil es ja da ist. Also ganz viele Dinge brauchen wir gar nicht, weil ja alles da ist. Das heißt, wir sind nicht mehr trainiert, den Arm Gottes durch Gebet und durch Glaube zu bewegen. Wir sind nicht mehr trainiert, die Verheißungen ernst zu nehmen und uns im Glaube draufzustellen. Und das ist ein Zeichen und eine typische Situation der Wohlstandsgesellschaft und der Endzeit. Und über diese Schiene, wenn es mal hart auf hart geht, habe ich die Angst, dass wir nicht bereit sind, nicht wachsam genug sind jetzt schon, das uns anzueignen, dass wenn es hart auf hart geht, dass wir es können. Natürlich gibt es jetzt viele Situationen, wo wir es nicht brauchen, aber Jakobus sagt klipp und klar, selbst wenn es um das Thema geht wie Weisheit, in dem Moment, wenn du im Glauben das nicht nehmen kannst, so wie Gott es will und du zweifelst, kriegst du gar nichts. Jetzt, ich erweitere es, er sagt, du kriegst auch die anderen Dinge nicht, du kriegst gar nichts. Er wird dir nichts geben. Weil Gott es als geistliche Form von, man wagt es kaum zu sagen, die zwei Seelen in der Brust ist Ehebruch, sagt er. Ist geistlicher Ehebruch. Das ist schockierend, oder? Warum ist uns das nicht bewusst? Wisst ihr warum? Weil der Teufel alles tut, dass wir diese biblische Wahrheit nicht erkennen. Er will das nicht, weil dann würden wir ja letztendlich ihn ausschalten und Gott die Ehre geben, wie der Abraham. Wisst ihr, Entschuldigung mal, Abraham war 99, die Sarah, wenn ich es richtig im Kopf habe, 90. Und Gott sagt zu ihr, sie kriegt ein Kind. Sarah hat gelacht und sagt, ich bin eine alte Frau, wie soll ich ein Kind kriegen? Und dann sagt die Bibel im Römerbrief, Abraham glaubte Gott. Und zwar in der Art und Weise, dass er seinen erstorbenen Körper, dass er 99 war, nicht in Betracht zog, sondern glaubte, dass Gott es tut. Wisst ihr, was das heißt? Er hatte keinen Zweifel. Gar keinen. Das Kind kam auf die Welt. Wisst ihr, und jetzt kommt das, was Glaube heißt. Eine Zeit drauf, Gott hat ihm ja verheißen, du wirst wirklich viele Kinder haben. Du wirst Nationen praktisch ins Leben rufen. Und kurze Zeit drauf sagt Gott zu Abraham, opfre den Isaak. Ist ja klar, was heißt? Das Kind, das er doch ein gewaltiger Glaubensakt, ohne jeden Zweifel vor Gott als Wunder erhalten hat, soll er jetzt töten. Und er geht hin und zückt das Messer, jetzt getan. Und dann stoppt ihn der Engel des Herrn im Alten Testament, der Herr Jesus stoppt ihn. Und im Hebräerbrief wird dann mitgeteilt, dass Abraham glaubte, dass selbst wenn er das Kind getötet hätte, dass Gott es wieder zurückgebracht hätte durch Auferstehung. Wieso? Das ist Glaube. So radikal an Gott zu glauben und an seine Verheißungen, dass man sogar sein eigenes Kind, jetzt in dem Fall alttestamentlich, natürlich nicht für uns, aber alttestamentlich, er hätte das Kind geopfert und wäre überzeugt gewesen, dass Gott seine Verheißung trotzdem löst und das Kind sogar auferweckt. Entschuldigung. Abraham, der Vater des Glaubens. Was sind wir für Schwächlinge im Glauben, oder? Im Vergleich zu diesen Männern. Was sind wir im Vergleich zu denen? Aber, darf ich jetzt einmal etwas sagen, das uns die Schamröte ins Gesicht treiben sollte? Er hatte nicht einmal den Geist des Glaubens, den hat er nicht gehabt. Ist euch das klar? Abraham hatte den Geist des Glaubens nicht. Aber wir haben ihn. Wie viel mehr müssen wir im Glaube handeln? Ist euch klar, wie radikal unser Jakobus ist? Der lässt keine Ausrede gelten. Der diskutiert nicht. Der sagt, entweder glaubst du, das passiert, wenn du zweifelst, kriegst du gar nichts. Umkehrschluss, wenn du nichts kriegst, hast du gezweifelt, fertig. Und das kommt von deinem geteilten Herzen, das kommt, weil du zwei Seelen in der Brust hast, weil du der Stimme des Teufels Gehör geschenkt hast. Der Reinhold hat uns gesagt, die Mittagszeiten, die Zeit zwischen den Versammlungen ist unter anderem dazu da, das nochmals zu bewegen. Wisst ihr, wenn ich solche Dinge lese, da wird mir erst bewusst, wie weit wir uns oft schon von Gott durch den Alltag entfernen. Wie oft wir Routiniers werden, die einfach den Bibeltext routinemäßig lesen, statt wirklich den auf uns wirken zu lassen und zu glauben. Wisst ihr, man sagt das theoretisch, aber ich sage es jetzt einmal, dass Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Dass Gott es wirklich so meint. Wisst ihr, er meint es so. Das steht geschrieben, es ist so. Und ich denke, dass wir uns zuerst dran gewöhnen müssen, dass es so ist. Ich habe die Geschichte einer Frau in die Finger bekommen, die hieß Maria Anne Berger, war Schweizerin aus dem Umfeld von Bern. Und sie ging als einsame Frau, alleinstehende Frau aufs Missionsfeld und hat dort die Waisenkinder versorgt, die durch die sind furchtbaren Völkermord, den die Türken an den Armeniern ausgelöst haben. Die haben ja, wenn man es genau nimmt, von 1895 bis 1925 circa, man streitet, 1,5 bis 1,8 Millionen Menschen umgebracht, vor allem Frauen und Kinder, in einer bestialischen Art und Weise. Das kann man sich nicht vorstellen. Und sie hat sich hier drum gekümmert. Dann hat sie gewusst, hier ist ein Waisenhaus. Ich muss hier letztendlich diese Kinder versorgen. Wisst ihr, was sie an Geld hatte? 2 Schweizer Franken. Aber sie hatte vor Gott eine ungeheure Gewissheit in ihrem Herzen, mit diesen 2 Schweizer Franken wird Gott es tun. Unfassbar. Und sie war dann ihre Gegend von Caesarea, da ist ein fast 4000 Meter hoher Berg, und da war so weiches Gelände. Und sie hat dann zu Gott geschrien und hat gesagt, Herr, du hast mir die Gewissheit gegeben, dass ich das tun soll. Ich habe zwar kein Geld, aber du hast mir die Gewissheit gegeben. Und dann ist sie hingegangen und sagt, der Bode, da kann man kein Haus bauen. Und dann sieht sie 2 ganz kleine Steine. Sie geht hin, guckt sie sich an und als Frau des Gebirges oder die Schweizer der Bode gekannt hat, sieht sie sofort das Granit und sagt, wenn hier irgendwo Granit wäre, dann könnte ich das Haus bauen. Und dann geht sie im Glauben zum alten Bäuerlein und sagt zu ihm, du Bauer, komm her und grab mir hier mal. Und dann gräbt dieser Bauer und alle sagen, da ist gar nichts. Und sie gräbt im Glauben als Fremde und findet in 5 Meter Tiefe eine riesige Schicht von Granit, das ideale Fundament für ihr Waisenhaus. Und dann baut sie das Waisenhaus und dann kommen die Spenden und dann kommt das Geld. Und am Schluss steht sie da fasziniert und hat ein riesiges Waisenhaus gebaut als alleinstehende Frau, allein in der Türkei ohne Geld. Könnt ihr euch das vorstellen? Glaube. Und ich habe nur lachen müssen. Dann geht sie hin und nimmt ihre 2 Schweizer Franken und gibt sie dem Bäuerlein und sagt, ich gebe dir das jetzt für das, dass du mir gegraben hast. Und wenn wir das Haus bauen, hat sie aber gemacht, bevor das da war, im Glauben, sofort als sie das Fundament sah, dann kriegst du Arbeit und wirst mehr Geld verdienen. Also der nächste Glaubensakt war, ihr letztes Geld dem Bäuerlein in die Hände zu drucken. Wisst ihr, wenn du sowas siehst, da bist du perplex. Da bist du perplex. Und ich denke, wenn wir Gott ehren wollen, dann können wir ihn ehren in einer wunderbaren Art und Weise, wenn wir glauben. Und wir brauchen ja keine Fiktion oder keine Besonderheit. Wir müssen nur glauben, was das Wort Gottes sagt. Und sobald wir beginnen, das, was ganz klar geschrieben steht, einfach zu glauben und kindlich anzunehmen, dann wird es geschehen. Und jetzt sagt natürlich Philipper 2, Vers 14, wieso sind so kleine Eckpfeiler, die man gerne überliest in der stillen Zeit. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Und das steht im Grundtext Zweifel. Also Murren und drüber nachzudenken, drüber nachzugrübeln, beginnen ihre feine Form zu zweifeln. Und jetzt sagt er klipp und klar, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Entschuldigung. Sollen wir mal ganz den Text auseinandernehmen. Was steht denn hier? Für jeden normalen Gläubigen, der es liest, verständlich. Er sagt hier klipp und klar, wenn du ohne Murre und ohne Zweifel, das heißt dieses feine Bedenken, geistlich vorgehst, dann bist du unsträflich, dann bist du lauter, dann bist du untadlig und dann inmitten einem verkehrten Geschlecht wirst du leuchter als Licht. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich nicht untadlig, oder unsträflich, dann bin ich nicht lauter und dann bin ich kein Licht. Nur da etwas. Ist so einfach. Gerne schockiert, oder? Man ist doch schockiert, wenn man das sieht. Wenn man die Radikalität der Heiligen Schrift sieht und wie jetzt ein Jakobus das zum Beispiel anwendet und sagt, wenn du das alles, was hier geschrieben steht, nicht im Glauben tust, dann kriegst du nichts. Und Paulus erklärt das. Paulus erklärt das ganz genau und sagt, dein Zeugnis wird nichts taugen. Sie werden dir nichts abnehmen, wenn sie nicht sehen, dass hier was passiert. Wisst ihr, wenn man das alles sieht, dann merkt man langsam, wie die Routine und auch das, ich sag's mal, schematische Bibellese wirklich zur Falle werden kann. Guckt her, Matthäus 21, 21. Ist eine Bibelstelle, die kann man sich leicht merken. Immer, mir ist aufgefallen, die Bibelstelle, die leicht zu merken sind, sind immer die Doppelziffern. Matthäus 21, 21. Wahrlich, ich sage euch, da steht bei wahrlich im Grundtext Amen. Und Amen heißt, so sei es. Das ist eine Bekräftigung. Also der Herr Jesus bekräftigt es und sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, und wir haben den Geist des Glaubens. Und nicht zweifelt. Das ist immer wieder die Bedingung. Nicht zweifelt. Glaube ohne Zweifel. so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Entschuldigung, wer glaubt es? Wisst ihr, wir lesen das, ehrlich, ich gehe mal von meinem Herz aus, wir lesen das doch oft drüber und sagen dann im Unterbewusstsein, im tiefsten hinteren Gedanken, aber klappen tut es ja doch nicht, oder? Das ist die Herzenshaltung. Mensch, wenn ich das glaube, würde ich doch sagen, wo sind meine Probleme? Jetzt gehe ich im biblischen Glauben vor, ich suche Verheißung, wo Gott mir eine Verheißung gibt. Zum Beispiel, rufe mich an in der Not, so werde ich dich erretten und du wirst mich preisen. Dann suche ich Verheißung. Oder wenn der Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich habe Nöte, und kommt zu ihm, und geh in biblischem Glauben vor, dann würde es geschehen. Ich habe den Ruf, dass ich in manchen Dingen extrem bin. Das stimmt. Aber das Extrem ist biblisch gesehen das Normale. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, das Normale. Wisst ihr, was das heißt? Was das jetzt bedeutet? Dass 90% der Seelsorge wegfallen würde. Man bricht keine Seelsorge mehr. Man müsste nur glauben, ohne Zweifel. Und 90% fällt weg. Es gibt Fälle, wo Seelsorge sinnvoll ist, wo man sein Herz ausschütten muss oder wo man bestimmte Dinge in Ordnung bringen muss vor Gott und Menschen. Aber in der Masse, die Masse derer, die in die Seelsorge rennen mit ihren Problemen, wäre sinnlos. Weil ich es gar nicht brauche, weil ich nämlich durch den Glauben der Arm Gottes bewege, wenn ich nicht zweifle. Die ganze Bibel baut auf diesen, ich sag's einmal, Grundelementen auf. In Markus 11, 23 ist eine Wiederholung. Die ist genauso, vielleicht sogar noch radikaler. In Vers 22 heißt es, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Aber jetzt kommt wieder die Einschränkung. Wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben und damit eure Gebete nicht erhören. Versteht ihr? Das ist so einfach. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Du musst mit Mensch und Gott in Ordnung sein. Manchmal kannst du mit Menschen nicht in Ordnung sein, wenn sie dich nicht in Ruhe lassen. Aber von deiner Seite muss Freiheit sein. Du musst ihnen vergeben von ganzem Herzen. Auch wenn sie dir nicht gefallen oder Böses tun, du musst ihnen vergeben und sagen, Herr, ich will in Ordnung sein mit dir. Und jetzt auf dieser Basis, gewaschen in Jesu Blut, stellst du dich im Glauben auf die Verheißung. Wenn du jetzt nicht zweifelst, wisst ihr, was dann wirklich passiert? 100%, ohne jede Möglichkeit, dass was anders geschieht. Es wird passieren, was geschrieben steht. Dein Gebet wird erhört. 100%. 100. Und jetzt versteht man vielleicht auch Hebräer 11. Ich habe es ja schon erklärt. Ich möchte es nochmals erklären. Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht. Das ist dieses Hypostasis. Eine Realisierung. Eine Substanz. Eine Realität. Etwas, das passiert. Auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wisst ihr, was da steht? Da steht Tatsachen. Geschwister, darf ich mal ganz ehrlich fragen. Glaubt ihr, dass jede Verheißung der Bibel eine Tatsache ist? Jede. Wenn ihr das glaubt und im Glaube euch draufstellt und nicht zweifelt, dann werdet ihr es erleben, dann wird es bei euch geschehen. Warum tun wir das nicht? Weil der Teufel uns vernebelt hat. Uns die Bibelstelle vernebelt, uns einfach daran gewöhnt hat, dass es nicht funktioniert. Und das ist der Kampf. Und Paulus erklärt es so wunderbar, aber ich bin trotzdem dankbar für den Jakobus, der beschreibt es nämlich so, dass du nicht ausweichen kannst. Er erklärt überhaupt nichts. Er sagt ganz einfach, wenn du nicht glaubst, kriegst du nichts. Das ist das Problem. Du kriegst nicht. Also er verweigert hier letztendlich dir die Ausrede und sagt, wenn du nichts bekommst, dann hast du gezweifelt, fertig. Das soll ich mir vorstellen. Römer 4, 20. Das ist die Stelle vom Abraham. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wisst ihr, das ist der Vater des Glaubens. Nicht zu zweifeln an einer Verheißung, sondern Gott zu ehren, indem ich im biblischen Glaube sage, es wird 100% geschehen. Aber wir sind einfach so, dass wir Gott unterstellen, dass er in seiner Allmacht sich eventuell nicht an sein Wort hält. Das ist die Sünde. Das ist unsere Sünde. Dass wir Gott unterstellen, dass er es eventuell doch nicht tut. Wisst ihr, das ist der Zweifel. Und der Erfinder dieser Idee ist immer Satan. In 4. Mose 23, Vers 19 steht geschrieben, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Wisst ihr, man kann in der stillen Zeit diese Bibelstelle wunderbar lesen, sich dran erfreuen, aber es gibt halt einen Unterschied. Die Altvorderen haben immer gesagt, das, was du hier im Hirn hast, im Kopf von den biblischen Verheißungen, das reicht nicht. Es muss 20 Zentimeter runter. Es muss 20 Zentimeter runter. Bei mir sind es vielleicht bloß 18 von meiner Körpergröße. Aber ist egal. Es muss runter vom Hirn ins Herz. Es muss ins Herz. Und wenn das im Herz ist, dann ist klar, Gott ist nicht wie ich. Ich gehe immer von mir aus. Ich finde dann immer Ausrede, warum ich was nicht tun muss. So ist doch der Mensch. Aber Gott, wenn er etwas zusagt, wird es immer tun. Er lügt nicht. Gott kann nicht lügen. Und wenn das plötzlich klar ist, dann kommt das Siegel. Und das Siegel steht im 2. Korinther 1. Eigentlich beginnt es schon bei Vers 18. Da sagt die Bibel, doch Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das heißt in Christus, ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lobe durch uns. Und jetzt erklärt er in Vers 22, wir haben das Unterpfand des Geistes. Wir haben den Geist des Glaubens. Und jetzt kommen wir zum gefährlichsten Teil. Der Herr Jesus ist Gottes Ja und Amen, indem er durch sein Blut das alles besiegelt hat. Wir verehren der Herr Jesus zu Recht als unseren großer Heiland und Erlöser. Aber in dem Moment, wenn wir im Zweifel Raum geben, und nicht die biblischen Dinge mit absolutem Glaube behandeln, auch in der Praxis, verunehren wir nicht nur Gott, den Vater, sondern auch unseren Herrn Jesus. Wir ziehen nämlich in dem Moment diese Bibelstelle in Zweifel. Es ist Ja und Amen. Entschuldigung, wir sagen doch selber, aus Ja und Amen. Damit heißt es Ende jeden Widerspruchs. Es gibt keine Möglichkeit, dass anders ist, oder? Und wenn Gott es so radikal sagt, dass im Herr Jesus Ja und Amen ist für jede Verkündigung, die Verheißung betrifft, also das betrifft jetzt die Verheißungen. Ja, was wäre dann Zweifel? Eine teuflische Verunehrung unseres Herrn Jesus. Hat bloß keiner den Mut, das so radikal zu sagen. Das muss man sagen. Das ist das Problem. Ich sage es mal vorsichtig, da werde ich auch schirmrot. Sage ich ehrlich. Da geht mein Gedankengang dann rückwärts und sagt, wie oft hast du genauso gehandelt? Wie oft hast du im Zweifel Raum gegeben? Wie oft warst du feig? Wie oft hast du nicht geglaubt, dass Gott es tut? Wie oft hast du gejammert? Warum lässt Gott es zu? Selber schuld, sagt Jakobus. Wisst ihr, Jakobus ist wieder unser Radikaler. Er sagt, selber schuld. 2. Korinther 10, Vers 4. Das kommt aus folgendem Hintergrund. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Und jetzt sagt die Bibel etwas Furchtbares. Sie sagt, der Teufel geht hin mit den Gedanken, die er uns schickt, und baut in unserem Hirn über Vernunftschlüsse. Wisst ihr, was heißt? Über Dinge, die uns logisch erscheinen, baut er eine Festung. Und wisst ihr, was in der Festung für Truppe drin sind? In dieser Festung ist bloß eine einzige Art von Soldaten drin, Zweifel. Zweifelstruppe sind installiert in unserem Hirn. Jetzt sagt die Bibel, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu beenden. Indem man diese Dinge, diese Gedanken gefangen nimmt im Gehorsam gegen Christus und die niederreißt. Das heißt, da gibt es bloß eine Möglichkeit. Man muss beginnen, im Gehorsam zu glauben, völlig egal, was mein Gefühl sagt. Versteht ihr? Egal, was mein Gefühl sagt. Ich stelle mich im Glauben drauf. Das Gefühl spielt da keine Rolle. Ich möchte schließen mit einer ganz einfachen Bibelstelle, die uns alle bekannt ist. Wir kennen sie alle. Wir haben sie sicher schon viele Male gelesen und trotzdem geht man einfach drüber. In Markus 5, Vers 34 gibt der Herr Jesus eine Verheißung. Und diese Verheißung, das ist das, was wir im Neuen Testament haben an Verheißungen. Dann geschrieben, hier war es noch mündlich. Er aber sprach zu ihrer Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also da ist etwas passiert. Tatsächlich eine effektive Heilung. Und dann sagt er, während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Da steht ein zweites Problem. Jetzt sieht man hier, der Herr Jesus hat die Macht, die Verheißung einzulösen. Er hat die Macht, das zu tun. Und jetzt kommt das zweite Problem. Und jetzt, was sagen die Leute? Und jetzt kommen wir zu einem ganz massiven Problem des Zweifels. Es ist egal, was die Leute sagen. Wenn die Leute sagen, lass der Herr Jesus in Ruhe, deine Tochter ist schon tot. Und kurz guckt, was der Jesus sagt. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich muss nur glauben. Jetzt kommt das die entscheidende Frage. Glaube ich meiner Seele, die vielleicht geteilt ist? Glaube ich dem Teil, der Zweifel produziert? Glaube ich den Menschen, die sagen, so extrem kann man nicht vorgehen? Oder wem glaube ich? Oder glaube ich dem, was Gott sagt? Dass alles, was geschrieben steht, stimmt. Wenn ich mich da im Glauben ohne Zweifel draufstelle, dann wird es passieren. Und der Jesus sagt uns hier als Beispiel, dass wir auch hier beim Bibellesen drüber stolpern, fürchte dich nicht, weil die Angst ist das Problem bei uns. Glaube nur. Wisst ihr? Es ist einfach. Der Jesus sagt, wer Gottes Wort hört und tut. Und damit meint er mit Hören, wer es wirklich glaubt und dann tut. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist kein Thema von unserem Jakobus, der ja sagt, wenn du Zweifel kriegst du nichts. Das heißt, du musst glauben ohne zu zweifeln, dann bekommst du. Das ist seine Botschaft. Wisst ihr, und das bedeutet für uns, das ist etwas, wo wir geistlich lernen müssen, es zu tun. Das geht nicht, indem man sagt, oh, es war jetzt eine nette Verkündigung heute Abend. Sondern das ist etwas, wo jeder von uns, da kann ich nicht helfen, ich kann euch nicht helfen, ihr könnt mir nicht helfen. Das muss ich vor Gott klären. Wenn ich das nächste Mal in so eine Situation komme, muss ich zu Gott gehen, muss ich zu meinem Jesus gehen und sagen, Herr, ich glaube, und wenn es nicht geht, dann schrei ich halt, hilf meinem Unglauben. Ihr versteht? Dass ich einfach beginne zu glauben, mich an den Saum seines Kleides zu klammern und sage, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn der Zweifel kommt, dass ich ihn rausschmeiß. 2. Korinther 10, Vers 4. Die Waffen sind geistlich, ich zerstöre den Zweifel, indem ich ihn rauswerf. Und wenn mein ganzer Verstand alles verrückt spielt, sage ich, ich glaube dir. Und wenn hier mein ganzes Ich rebelliert, es ist egal. Du kannst nicht lügen. Was geschrieben steht, ist Tatsache. Und wenn du sagst, jetzt stell dich im Glauben drauf, dann wird es geschehen. Ich kann die Chicago-Erklärung für die Unfehlbarkeit der Bibel unterschreiben und es passiert gar nichts. Das ist reine Theorie. Der, wo Gott wirklich glaubt, siehe Georg Müller, der handelt. Der handelt im Glauben ohne Zweifel. Und was ist die Quintessenz von unserem Jakobus zum Schluss? Der empfängt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir sind fasziniert von der Einfachheit deines Wortes, auch von der Klarheit, mit der du uns Menschen seelsorgerlich begegnest. Und wir sind auch dankbar, dass es außer Paulus seine tiefgründigen Erklärungen auch diesen abrupten Telegrammstil eines Jakobus gibt, der ganz einfach sagt, wenn du nicht im wirklichen biblischen Glauben bittest, sondern zweifelst, dann kriegst du nichts. Und vergib uns, wo wir so oft im Unglauben, im Kleinglauben, im Zweifel gehandelt haben und damit dich und der Vater verunehrt haben, indem wir einfach nicht wirklich geglaubt haben, dass es so ist. Und du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens, so sagt Hebräer 12. Ich möchte dich einfach bitten und unsere Herzen dir heute auf den Altar legen, dass du diesen kindlichen biblischen Glaube, der wirklich empfängt, in uns neu auslöst. Gib uns einfach Gnade. Nicht aufgrund von unserem Verdienst, sondern aufgrund von deinem vergossenen Blut. Gib uns Gnade und dafür danke ich dir. Amen.